Plastik ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Von Verpackungen über Kleidung bis hin zu Kosmetikprodukten. Doch ein immer größeres Problem stellt Mikroplastik dar. Also winzige Plastikpartikel, die in die Umwelt gelangen und schließlich auch in unsere Nahrungskette. Und da wird's bedenklich, Alex.
Ja, Thorsten. Ein super wichtiges Thema, weil es ja immer mehr auch in den Medien umhergeistert. Und ich glaube, das ist mal ganz wichtig, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Worauf man achten muss, was man getrost vernachlässigen kann und wo man vielleicht im Alltag ein bisschen aufpassen sollte.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles um das Mikroplastik und was das für uns und unsere Gesundheit bedeutet. Jetzt müssen wir natürlich zu Beginn erstmal definieren, wann sprechen wir überhaupt von Mikroplastik? Alex, also um welche Größendimensionen geht es da?
Ja, erstmal gibt es eine ganz einfache Einordnung. Das sind einfach Kunststoffpartikel, die kleiner sind als 5 mm. Das ist jetzt keine wirklich tolle Definition, aber so nennt man es erstmal. Aber das sind ja noch Größen, die man noch mit dem bloßen Auge erkennt. Und das unterteilt man auch mal nach primärer und sekundärer Mikroplastik. Primär ist eigentlich so das Klassische, was man auch wirklich absichtlich herstellt, also was in der Industrie hergestellt wird. Kennst du ja vielleicht so Kosmetika, so Peeling-Produkte, wo dann so kleine Partikel mit drin sind. Das ist erstmal dieser erste Bereich. Und der zweite Bereich ist sekundäres Mikroplastik. Und das ist eigentlich das, was man probiert zu vermeiden, weil es ja nicht ein absichtlicher Aspekt war, also durch den Zerfall von größeren Plastikobjekten, durch UV-Strahlung, durch Reibung, durch Abnutzung. Also bestes Beispiel wäre zum Beispiel sowas wie der Deckel von deiner Plastiktrinkflasche oder der Reifenabrieb auf der Straße. Das wäre halt so sekundäre Mikroplastik. Und ein Aspekt, der mir halt noch super wichtig ist, weil das ist eigentlich der, der auch immer mehr in den Fokus gerät, nämlich gar nicht unbedingt der Begriff Mikroplastik, sondern Nanoplastik. Also das sind wirklich die Sachen, die so klein sind, dass man die gar nicht mehr sehen kann. Also unter einem Mikrometer sozusagen, also super klein, weil die sind besonders gefährlich, weil sie ja durch unsere Zellmembran hindurchkommen. Und deshalb ist das ein ganz entscheidender Aspekt.
Ich finde, das klingt alles so ein bisschen spooky, weil man weiß ja jetzt gar nicht so genau, wie viel esse ich jetzt, wie viel Mikroplastik kommt in meinen Körper. Was genau bedeutet das denn für die Gesundheit, Alex? Also wenn wir regelmäßig Mikroplastik zu uns nehmen, auch wenn es kleine Mengen sind.
Ja, also erstmal kannst du es ja auf zwei Wegen aufnehmen, also einmal durch die Luft, indem du es einatmest, aber halt dann natürlich auch über die Nahrung. Das heißt, über den Magen-Darm-Trakt kann es dann ja auch wirklich potenziell ins Blut gelangen, in die Organe gelangen, in die Lunge zum Beispiel. Und besonders problematisch sind natürlich diese chemischen Zusatzstoffe, die gerade halt mit im Plastik mit drin sind. Vielleicht haben das einige von euch schon mal gehört, sowas Bisphenol A ging mal ganz stark durch die Medien, aber auch diese ganzen Weichmacher. Klassisches Beispiel für Weichmacher wäre zum Beispiel der Griff so an Kugelschreibern, wenn man die so anfasst und die werden dann mit der Zeit so ganz, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes noch weicher, weil die so langsam auflösen, Thorsten. Kennst du vielleicht dieses Gefühl von so billigen Kugelschreibern?
Weißt du, was besonders schlimm ist? Ich kau sogar manchmal drauf beim Telefonieren. Ich glaube, das ist dann wirklich so Todsünde wahrscheinlich.
Das ist der Endgegner, genau. Ja, also das sollte man auf jeden Fall vermeiden, gerade wenn ihr so richtig billige Kugelschreiber in der Hand habt, die sich mit der Zeit so langsam immer mehr auflösen, dann wisst ihr, okay, der war A, billig und B, ist da sehr viel Weichmacher drin, um das irgendwie geschmeidig zu halten, aber es sorgt halt langfristig dafür, sich das auflöst. Und was halt auch ein super wichtiger Aspekt ist, Schwermetalle. Denken vielleicht viele nicht dran, aber Schwermetalle können super gut an Mikroplastik sich anlagern und die kommen halt leider dadurch dann auch sehr gut in den Körper rein. Und die Risiken davon sind halt leider sehr, sehr stark ausgeprägt, weil zum einen fördern die, und das ist ja mit eines unserer größten Probleme der Neuzeit, Entzündungen. Denn Studien haben gezeigt, dass Mikroplastik Immunreaktionen hervorruft, Zellschäden hervorruft durch Zellstress. Also das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Dann gibt es halt natürlich leider auch noch on top hormonelle Störungen. Denn gerade diese Plastikbestandteile wie dieses Bisphenol A, diese BPAs, die wirken als endokrine Disruptoren. Klingt jetzt erstmal freaky, bedeutet letztendlich beeinflussen unser Hormonsystem. Und das ist genau der Aspekt. Ein Einfluss sowohl auf unsere Hormone als auch den Entzündungsgrad in unserem Körper.
Du hast gerade schon die Studien angesprochen, die es natürlich gerade zum Thema Mikroplastik gibt, ein absolutes Problem unserer Zeit. Was ist so die kritische Schwelle? Also was haben die Studien ergeben? Ab wann wird es denn wirklich so gefährlich?
Das weiß man leider einfach noch nicht. Denn erstmal ist das erste große Problem, dass es dazu noch nicht sozusagen genügend Studien gibt. Man weiß nur, das ist schädlich. Man weiß aber noch nicht, ab wann Das heißt, es gibt keine offizielle Schwelle, die sagt, okay, das ist der, ich nenne es mal banal gesagt, sichere Bereich. Sichere Bereich gibt es nie, also umso weniger, umso besser. Aber das, was man bisher nur weiß, ist, dass Nanoplastik extrem gesundheitsgefährlich ist, weil das halt sehr stark in die Zellmembran übergehen kann, also diese durchdringen kann. Und bei Mikroplastik ist ja generell der Aspekt, du müsstest dich an irgendwas orientieren. Weil wenn du nach Partikeln gehst, es können halt sehr, sehr viele kleine Partikel sein, es könnten mehrere größere sein. Also da ist die Forschung leider noch nicht so wirklich weit. Das, was man leider nur wirklich weiß, ist, dass jeder Deutsche das hat. Also man hat super viele Studien schon gemacht und man weiß so grob, hat man so über den Daumen gepeilt bei ganz vielen Studien, dass ca. 80-85% der Deutschen garantiert im Blut einen Nachweis hatten von PET, das ist das Klassische, was so an Plastik in Plastikflaschen ist, und Polystrol, das ist das, so an Lebensmittelverpackungen ganz oft draus gemacht sind. Also 85% der Deutschen haben es garantiert in ihrem Blut durch die Gegend schwimmen.
Man weiß ja jetzt gerade beim Fisch auch, also je nachdem natürlich, wo der Fisch herkommt, dass da tendenziell am meisten Mikroplastikanteile drin sind. Da frage ich mich immer so, worauf muss ich denn jetzt als Verbraucher achten? Wenn ich jetzt in den Supermarkt spaziere und ich denke mir, ach, heute Mittag wäre mein schöner Fisch zum Mittagessen optimal. Ich esse tatsächlich auch sehr gerne Fisch, auch im Restaurant. Aber selbst da weiß man ja nie so genau, wo kommt denn der Fisch her? Also gibt es denn für uns Verbraucher überhaupt ansatzweise Möglichkeiten zu checken, was nehme ich da gerade zu mir, wenn wir jetzt mal gerade beim Thema Fisch bleiben?
Ja, Fisch ist, glaube ich, auch eins der wichtigsten Aspekte oder der wichtigsten Lebensmittel generell, wenn es um das Thema Mikroplastik geht. Das, was man dazu wissen muss, und das ist, glaube ich, etwas, was erstmal von der Logik her, glaube ich, sehr einfach nachvollziehbar ist. Was ist besonders belastet? Das muss man sich erstmal als erstes stellen, diese Frage. Zum einen natürlich Muscheln und Austern, essen die meisten wahrscheinlich nicht so wirklich, ich wollte trotzdem mal erwähnen, aber die filtern halt große Mengen an Wasser und reichern dadurch natürlich Mikroplastik direkt sozusagen in sich an. Dann, worauf man halt wirklich achten muss, und ich glaube, das ist erstmal sehr einfach nachzuvollziehen, aber trotzdem wichtig, um es zu wissen, einmal Fische, die aus Küstenregionen sind, weil dort hast du logischerweise eine relativ hohe Belastung durch Industrieabwässer, durch Hafenabwässer, sowas wie zum Beispiel Hering, Sardine, die sind sehr, sehr küstennah. Und ganz oft auch, jetzt, wenn wir jetzt im europäischen Bereich mal bleiben, Fische aus überfischten Regionen. Also bei uns Mittelmeer, Nordsee, Ostsee ist eigentlich alles überfischt. Aber gerade diese Gewässer gelten halt auch als sehr stark mikrobelastet. Denn man hat gewisse Studien gemacht und man weiß, dass ungefähr so 68% aller untersuchten Fische Mikroplastik enthalten. Das ist gerade so State of the Art. Und deshalb, was kannst du eigentlich wirklich machen? Das, was du machen kannst, wenn du sagst, okay, ich will jetzt einkaufen gehen, worauf sollte ich vielleicht achten? Erstmal ist es gut, wenn man Fische kauft, die vielleicht nicht in Küstenregionen leben. Also einfaches Beispiel, Alaska-Seelachs. Der wohnt hier nicht direkt um die Ecke, der schwimmt nicht direkt im Hafen vorbei, um es mal so ganz billig runterzubrechen. Dann, was du auch machen kannst, da streiten sich so ein bisschen die Geister, wie das ethisch vertretbar ist. Aber es gibt ja so Siegel für Fisch. Vielleicht hast du schon mal gehört, Thorsten, ASC-Siegel?
Also gehört habe ich schon mal, aber ich könnte jetzt nicht genau erklären, was das jetzt für meinen Fisch und das Mikroplastik bedeutet.
Relativ einfach, das ist einfach nur eine zertifizierte Aquakultur. Ich weiß, ganz viele haben was gegen Aquakulturen. Das ist ja nicht der natürliche Lebensraum von Fischen, ist logisch. Aber wenn die so ein ASC-Siegel plus noch so ein Bio-Siegel haben, dann kannst du dir zumindest relativ gut sicher sein, dass wenn die aus einer guten Quelle kommen, dass die wahrscheinlich weniger belastet sind. Also wenn man schon auf solche Fische zurückgreifen will, die ich gerade eben genannt hatte, die vielleicht ein bisschen gefährlicher sind, dann könnte man sich wirklich überlegen, ob man da eine Aquakultur nimmt. Ich weiß, die sind auch mittlerweile ein bisschen in Verruf geraten, was andere Sachen angeht, wie zum Beispiel Antibiotika oder ähnliches. Aber wenn man da auf ein gewisses Siegel zurückgreift, wie zum Beispiel das ASC-Siegel, ist man da eigentlich schon ganz gut auf der sicheren Seite. Das wäre eine ganz gute Alternative, wenn man jetzt nicht nur auf den Fisch zurückgreifen will, der jetzt sehr küstennah wächst.
Wenn wir jetzt mal aufs Trinken gucken, ich meine, jeder hat die Bilder leider vor Augen, die Millionen Tonnen von Plastikmüll, der in den Meeren rumschwimmt, Plastikflaschen, dann stellt man sich natürlich oder sollte sich die Frage stellen, macht es überhaupt Sinn, aus einer Plastikflasche zu trinken? Das machen wir alle im Alltag, auch ich, Klar, gerade wenn man unterwegs ist, ist es halt praktisch, im Auto in die Mitte so eine kleine Plastikflasche reinzuklemmen. Geht mit Glas meistens schwieriger. Aber tatsächlich zu Hause sind wir seit vielen, vielen Jahren schon wieder auf Glasflaschen umgestiegen. Weil nämlich genau aus dem Grund, ich keine Lust habe, dann lagern die Dinger Ewigkeiten im Kühlschrank oder in der Garage. Und man weiß es ja, dass sich über die Zeit einfach auch Mikroplastik da reinsetzt und man trinkt es einfach, ne? Aber trotzdem, großes Umdenken scheint es zumindest bei der Consumer-Gesellschaft nicht zu geben.
Ja, natürlich sind Plastikflaschen ja auch extrem komfortabel. Die haben kein großes Eigengewicht, die gehen wahrscheinlich weniger schlimm kaputt und wenn, dann hast du halt keine Scherben. Also das macht es natürlich wesentlich einfacher. Aber genau das, was du ja gerade eben auch schon erwähnt hast, die setzen wirklich sehr, sehr viel Mikroplastik frei. Einmal durch ganz klassisch die mechanische Abnutzung, also durch das Auf- und Zumachen, durch den Plastikverschluss, durch den Druck, durch Transport, durch Kratzer. Dann auch ein ganz wichtiger Aspekt, Hitze, UV-Einstrahlung. Kennst du bestimmt, Thorsten? Dieser eklige Geschmack, wenn man so eine Plastikflasche im Auto hat liegen lassen, die hat sich aufgeheizt und dann schmeckt das so richtig schön nach Plastik, richtig?
Das war einer der Gründe oder ich sag mal der Hauptgrund, warum ich dann entschieden habe, das will ich mir nicht mehr antun. Das schmeckt so weich, so eklig. Also da war dann Glas wieder angesagt, ja.
Genau, das ist nämlich so ein Aspekt. Gerade solche Sachen bitte unbedingt vermeiden, ne? Also so eine Plastikflasche länger irgendwo liegen zu lassen, dann heizt sie sich noch auf. Das gibt einfach sehr viel frei. Da muss man wirklich drauf achten. Aber Thorsten, vielleicht erinnerst du dich daran, wenn du bei mir im Studio warst, da warst du ja schon sehr häufig, Ich habe zum Beispiel bei mir, ich will ja jetzt hier nicht rumklugscheißen, aber ich habe bei mir Edelstahlbecher.
Der feine Herr trinkt aus Edelstahl.
Genau, natürlich. Denn ich habe zum Beispiel für mich selber beim Sport auch so einen doppelwandigen Shaker, das heißt, der ist so aus zwei Wänden, ist aber komplett aus Edelstahl, gebürstet, sieht nicht nur gut aus, kann dir auch runterfallen, aber ich weiß halt garantiert, der ist frei von jeglicher Form von Mikroplastik. Und ich selber trinke auch alles, fast alles, weil ich nicht so ein riesen Glasfan bin und das in meinem Studio auch nicht so gerne haben möchte, wegen Scherbengefahr und Ähnlichem, bin ich davon super Fan. Also deshalb, da kann jeder machen, wie er das gerne für richtig hält. Aber bitte darauf achten, vielleicht möglichst wenig Plastikflaschen zu verwenden und wenn, dann auch möglichst die nicht allzu oft wieder zu verwenden, beziehungsweise, dass die zu warm werden.
Also Edelstahl ist abgespeichert. Ich werde es mal testen. Habe ich bisher tatsächlich nur bei dir im Studio gemacht. Es ist mir noch nicht mal aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, ja, da leuchtet das Lämpchen über dem Kopf wieder. Welche Lebensmittel sind denn besonders belastet? Ich habe gehört, also neben dem Fisch ist sogar Honig zum Teil ja mit bedenklichen Anteilen an Mikroplastik versehen. Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Aber klar, wenn man sich natürlich mal so diese Plastikflaschen vorstellt, die man kaufen kann, die man ja dann auch so über Kopf in den Schrank stellt, damit man beim Drücken direkt den Honig hat. Stelle ich mir jetzt mal vor, die lagern relativ lange. Es ist klebrig. Möglicherweise findet da an den Wänden irgendeine chemische Reaktion statt. Weiß ich jetzt nicht, ob das zu kompliziert gedacht ist, aber so würde ich mir das jetzt erklären.
Ja, also generell muss man sich überlegen, woher kommt das überhaupt? Wir haben jetzt ja quasi das Thema Fisch, Meeresfrüchte und Wasser so ein bisschen abgehakt. Aber generell gelangt der Mikroplastik entweder durch Luft, logischerweise, durch Wasser oder durch Lebensmittelverpackung irgendwie in unseren Körper. Und natürlich könnte man jetzt jedes Lebensmittel sich genau anschauen. Und mir ist jetzt auch ganz wichtig, nicht, dass ihr jetzt alle Angst habt nach diesem Podcast, oh mein Gott, ich darf nie wieder irgendwas essen. Also natürlich ist es schön, wenn ihr jetzt zum Beispiel euren Honig, Thorsten, wie du es gerade eben erwähnt hast, vielleicht in einem Glas habt, anstatt in der Plastikverpackung. Aber da geht es zum Beispiel darum, dass durch die Luftverschmutzung und durch die Verarbeitung von Honig allein deshalb schon Mikroplastik reinkommt. Da ging es gar nicht so im Fokus bei den einzelnen Studien um die Verpackung, sondern eher darum, es war schon vorher drin. Und sind wir mal ganz ehrlich, das kannst du gar nicht vermeiden. Und dieser Wert, den man sagt, ja, in Honig ist super viel Mikroplastik, ja, es ist halt im wirklichen Wert am Ende des Tages nicht wirklich viel. Weil man hat gemessen, das sind so 0,1 Partikel pro Gramm. Das ist jetzt ein blöder Wert, weil viele Leute können damit gar nichts anfangen. Bei anderen Sachen hast du aber 30, 40 Partikel pro Gramm. Also ich glaube, bei den Mengen, die man von Honig isst, kann man es, glaube ich, ganz gut vernachlässigen. Und gerade ist das ja auch kein Lebensmittel, was man jetzt super oft in sonst was für großen Mengen anwendet. Kann man schon drauf achten, klar. Das wäre jetzt aber nicht im Fokus. Ich würde meinen Fokus lieber eher noch auf ein, zwei andere Dinge richten. Nämlich zum Beispiel Salz. Denken vielleicht viele gar nicht dran, aber Thorsten, habt ihr zu Hause mehr Salz oder was habt ihr für ein Salz zum Beispiel zu Hause?
Wir haben mehrere. Also wir haben das klassische Tafelsalz, wir haben aber auch Meersalz. Ja, das habe ich irgendwann mal von Mallorca, glaube ich, mitgebracht aus den Salinen da. Und natürlich in der Hoffnung, das ist besonders gut, aber auch das wurde ja leider wieder widerlegt. Also von daher glaube ich fast, dass das ganz normale, stinknormale Tafelsalz wahrscheinlich das weniger belastete ist. Richtig?
Ja, das, was nämlich dabei wichtig ist, wenn es irgendeine Form von Meersalz ist, wo kommt es denn her? Aus dem Meer. Wo schwimmt super viel Plastik? Im Meer. So. Klingt jetzt ein bisschen gemein, aber glaube ich, ihr kriegt den Punkt, das ist sehr leicht herleitbar, dass das jetzt vielleicht nicht das Geilste ist. Und das, was wirklich sehr, sehr gute Alternativen wären. Ich weiß nicht, hast du schon mal von Steinsalz oder Siedesalz gehört, Thorsten?
Von Steinsalz, ja. Davon habe ich schon mal gehört, Siegelsalz, okay. Sagt mir jetzt weniger was. Das heißt, ich muss dann irgendwo selbst das Salz im Bergwerk rauskloppen oder was?
Ja, also Steinsalz wäre das jetzt. Also es werden halt einfach alte Salzlagerstätten im Boden abgebaut. Sind tief unter der Erde, können logischerweise nicht mit Mikroplastik versetzt sein, weil damals gab es noch kein Mikroplastik. Und Siedesalz entsteht durch das Verdampfen von salzhaltigem Grundwasser. Und dadurch wird es quasi automatisch, ich sag mal banal, gereinigt. Also das wären so zwei Sachen, Steinsalz, Siedesalz, wer gerne auf sowas achten möchte, weil man weiß mittlerweile, bei Meersalz, aktueller Stand, ungefähr 92% weltweit getestet von Meersalz enthält Mikroplastik. So. Wie gesagt, ich will jetzt da keinem super Angst machen und haut ja auch nicht sonst was für Mengen von Salz in den Körper rein. Aber wenn jemand sagt, ich möchte das gerne reduzieren und jetzt mal ganz ehrlich, ne, wenn mir jetzt einer erzählt, dass sein Salz anders schmeckt als das andere Salz, nee. All das, was es gibt auf dem Markt, von Steinsalz, Siedesalz, Himalaya-Salz, schmeckt alles gleich und ist gesundheitlich alles am Ende noch Natriumchlorid. Also, das könnt ihr gerne alles vergessen. Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Teebeutel. Einfach, weil es ein spannender Aspekt ist. Es gibt super viele Teebeutel, die leider auf so einer Basis sind von so Nylon oder PET anstatt Papier. Und die enthalten super viel Mikroplastik. Also wenn ihr Teebeutel kauft, gerne entweder so lose Teeblätter oder Teebeutel aus Papier. Oder wenn ihr solche Sachen kauft, die man so umfüllen kann in so ein Teesieb. Das wäre ganz cool, weil das sind so einfach für mich Sachen, die absolut unnötig sind. Das braucht kein Mensch.
Es gibt ja die Schlagzeile, die man immer mal wieder hört, dass wir pro Woche etwa eine Kreditkarte futtern. Also was die Menge, was das Gewicht an Plastik angeht. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schieb mir so irgendwie im Laufe der Woche meine EC-Karte rein, wird mir auch ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt. Also ist das übertrieben oder ist es tatsächlich so? Jetzt müssen wir erst, was wiegt so eine Karte? 4-5 Gramm, mehr sind es doch nicht. Aber für den Körper wahrscheinlich viel.
Ja, das sind so 4-5 Gramm. Man weiß ungefähr, dass der Mensch so circa mindestens 2000 bis hin zu 60.000 Mikroplastikpartikel aufnimmt. Hängt natürlich jetzt von der Größe ab, aber wir rechnen da halt alles mit rein. Ne, durch einmal die Nahrung, dann einmal durch das Trinkverhalten aus der Plastikflasche, durch die Luft aufgrund von Luftverschmutzung. Also da geht alles mit einher. Das heißt, du isst das nicht nur, das sind alle drei Kanäle sozusagen. Also Essen, Trinken, Atmen. Deshalb dadurch, um es ein bisschen zu relativieren, das andere kommt da nicht noch on top. Aber ja, das kommt ungefähr hin, das weiß man so als ungefährer Stand der Dinge, dass das wahrscheinlich hinkommt. Viele sagen, das ist ein bisschen weniger, aber naja, sagen wir mal so eine halbe bis eine Kreditkarte in der Woche, wirst du wahrscheinlich wegsnacken.
Das ist echt viel. Jetzt schauen wir mal auf die Kleidung. Wir hatten es schon mal kurz angeschnitten vorhin. Auch darüber kann ja Mikroplastik in den Körper gelangen. Gerade so diese, ja, ich sag mal, diese Fast Fashion, ne? Also das, was schnell produziert wird, billig produziert wird, soll da besonders bedenklich sein. Ja, schützen kann man sich wahrscheinlich weniger, aber ich glaube, es könnte helfen, wenn wir wissen, worauf wir vielleicht beim Einkaufen achten sollten.
Ja, also natürlich kann ich verstehen, wenn man das vermeiden möchte, aber gerade heutzutage bei den modernen Stoffen wird das natürlich ein wenig schwieriger. Logisch, du kannst natürlich natürliche Stoffe kaufen, ne, wie Baumwolle, Leinen, also klar, hast du kein Mikroplastik, ist logisch. Aber alles, was Richtung von Polyester, Nylon, Acryl, Elastan, all die ganzen, ich sag auch mal, Sportklamotten, worin ich ja auch den ganzen Tag rumlaufe, da können sich halt wirklich winzige Fasern lösen, die in die Umwelt gelangen können und natürlich auch dadurch in unseren Körper gelangen können. Also einmal beim Waschen natürlich, logischerweise in der Waschmaschine, gelangt das ganze Abwasser in die Kläranlagen, die schaffen es aber nicht, das alles rauszufiltern, diese kleinen, feinen Fasern. Dann über die Luft, also Synthetikfasern, lösen sich einmal beim Tragen ab und auch beim Trocknen und kannst du als Feinstaubpartikel dann natürlich einatmen. Und dann natürlich, wenn sich das Ganze irgendwo ablagert in der Luft, auf deinen Lebensmitteln, was du zu Hause in der Obstschale zum Beispiel dann liegen hast oder ähnliches. Das heißt, da sollte man wirklich darauf achten, dass wenn man dann Synthetikkleidung hat, also wie zum Beispiel Sportklamotten, dass man es in sehr gut belüfteten Räumen oder im Freien dementsprechend zum Trocknen aufhängt. Und wer bei sowas super penibel sein möchte, ich will jetzt nicht zu viel euch einreden, aber es gibt halt ja auch ganz viel Möglichkeiten, über Luftfilter zu arbeiten. Also wenn jemand da ganz, ganz genau sein möchte oder vielleicht auch Asthma oder mit ähnlichen Lungenerkrankungen Probleme hat, was die Atmung angeht, gibt es auch noch extra Luftfilter, die dann sowas zum Beispiel auch rausfiltern können.
Also fassen wir bisher mal zusammen, obwohl die langfristigen Auswirkungen auf unsere Gesundheit noch nicht vollständig erforscht sind durch die Studien, gibt es ganz klar Hinweise darauf, dass Mikroplastik im Körper Entzündungen oder Schäden verursachen kann. Darum ist es uns natürlich auch wichtig, euch entscheidende Tipps mit an die Hand zu geben, worauf ihr achten solltet und wie ihr euch und eure Gesundheit schützen könnt. Darum sind hier für euch die 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1. Am besten Plastikflaschen vermeiden. Ich kann natürlich verstehen, dass die super einfach sind und auch extrem praktisch sind. Aber gerne entweder zu Hause im Haushalt auf Glas zurückgreifen oder auswärts. Ich bin ein riesengroßer Freund von Edelstahl. Ich habe so einen Edelstahl-Shaker dabei den ganzen Tag. Da sind alle meine Getränke drin. Und dann seid ihr garantiert auf der sicheren Seite. Tipp Nummer 2. Fische bitte mit Bedacht kaufen. Das heißt, möglichst nicht unbedingt die Fische kaufen, die sehr stark in Küstennähe, in Hafennähe gefangen werden, sondern zum Beispiel, um mal was zu nennen, den Alaska-Seelachs oder ähnliches kaufen. Damit seid ihr auf der sicheren Seite. Tipp Nummer 3, worauf ihr unbedingt achten solltet, gerade bei diesem Thema Fische, gerne auf das ASC-Siegel achten. Das ist nämlich extra dafür da, dass man eine Aquakultur hat, wenn man gerne gewisse Fische essen möchte, auf die man sonst vielleicht verzichten würde, was einem garantiert, dass es zumindest die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer ist, dass da sehr viel Mikroplastik enthalten ist. Tipp Nummer 4, ganz einfach, aber banal und super praktisch, Salz. Denn super viel Meersalz ist zu über 90% leider mittlerweile auch mit einer gewissen Menge an Mikroplastik belastet. Deshalb dort gerne mal einfach schauen nach Steinsalz, Siedesalz oder ähnlichem. Da gibt es viele Varianten, die aber garantiert frei sind von Mikroplastik. Auch wenn man davon nicht Unmengen isst, hilft das, glaube ich, im Alltag schon ganz gut. Und letzter Tipp bezüglich Kleidung. Bei Synthetikkleidung kann ich natürlich verstehen, wenn man Sportklamotten daraus hat oder ähnliches. Aber wenn ihr so etwas habt zu Hause, bitte möglichst darauf achten, das Ganze entweder draußen zum Trocknen aufzuhängen oder im gut belüfteten Raum, dass ihr nicht die freigesetzten Fasern unnötig einatmet.
Ja, und mehr Informationen rund um unsere Tipps für deine Gesundheit, rund um den Podcast Gesund gefragt, gibt es auch bei Instagram. Podcast Gesund gefragt heißen wir da. Folgt uns gerne, abonniert vor allen Dingen auch unseren Podcast auf dem Portal eurer Wahl und empfehlt uns gerne weiter, damit unsere Community fein weiter wachsen kann. Das tut sie nämlich richtig, richtig gut. Das freut uns. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne auch eine Direct Message bei Instagram. Auch da werdet ihr von uns hören. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.